SRF 3.
Ein Silberstreif am ukrainischen Horizont. Die freigelassenen OSZE-Geiseln können nach Hause.
Eigentlich bin ich nicht überrascht. Ich hatte gesagt, ungefähr am Dienstag oder Mittwoch, es braucht bis Ende der Woche. Es ist gelungen in dieser Woche.
Bundespräsident Didier Burkhalter bezeichnet die Freilassung als Erfolg der Diplomatie. Ein Trauergottesdienst im Zürcher Fraumünster. Hunderte nehmen Abschied vom Schweizer Schriftsteller Urs Widmer. Eine Botschaft gegen Kindesmissbrauch durch Geistliche. Die Vatikanische Kommission will die Kirchen stärker in die Pflicht nehmen. Eine Veränderung an der Wetterfront. Nach Regen in der Nacht gibt es am Sonntag wieder Sonne und bis zu 20 Grad. Im Studio ist Isabel Meissen. Die internationale Gemeinschaft atmet auf, nachdem die OSZE-Militärbeobachter in der Ukraine freigekommen sind. Neben dem OSZE-Vorsitzenden Bundesrat Didier Burkhalter hat auch US-Außenminister John Kerry den Schritt begrüßt. Er mahnt aber, es seien weitere Maßnahmen nötig zur Deeskalation der Lage in der Ukraine. Es berichtet Stefan Lack.
Der Sondergesandte Russlands, Wladimir Lukin, hatte mit den pro-russischen Separatisten in Slawiansk über die Freilassung der Militärbeobachter verhandelt. Beteiligt war nach ARD-Informationen auch der Generalsekretär des Europarates, Jagland. Ein Reporter des russischen Fernsehens in Slawiansk berichtete am Vormittag:
Aus dem Gebäude der Stadtverwaltung sind soeben der Sondergesandte des russischen Präsidenten, Lukin, der Volksbürgermeister Panamajow und 12 Militärbeobachter zu den Journalisten gekommen. Wladimir Lukin sagte, dass es ihm heute gelungen sei, nach Slawiansk zu kommen, nachdem er die Absperrung des ukrainischen Militärs, das die Stadt umzingelt hat, passiert hatte. Und sofort danach führte der Sondergesandte Verhandlungen mit den Separatisten. Als Resultat dieser Gespräche wurden alle Inspektoren freigelassen, die am Freitag, den 24. April, festgesetzt worden waren. Die Freilassung der Militärbeobachter wurde mittlerweile von der OSZE bestätigt. Lukin unterstrich, dass sie ohne Gegenleistung erfolgt sei. Ich hoffe sehr, dass auch die andere Seite des Konflikts derart humanitäre Aktionen an den Tag legen wird. Ich hoffe sehr, dass der Militäreinsatz eingestellt wird. In der Zwischenzeit haben die freigelassenen Beobachter Slawiansk in einem Bus Richtung Donetsk verlassen. Von dort aus sollen sie nach Deutschland ausgeflogen werden. Kiew hat angekündigt, die Offensive gegen die prorussischen Separatisten weiter fortzusetzen. In der Nacht hatten die ukrainischen Streitkräfte die Kontrolle über den Fernsehturm von Kramatorsk übernommen, der zuvor von prorussischen Milizen besetzt worden war. Auch aus Slawiansk wurden erneute Kämpfe gemeldet. Nach Angaben der Milizen gab es in beiden Städten mehrere Tote und Verletzte. Wegen der angespannten Lage in der Ostukraine kam der UNO-Sicherheitsrat gestern erneut zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen. Der russische UNO-Botschafter Tschurkin forderte einen umgehenden Stopp aller Gewalt in der Ukraine und hielt dem Westen vor, durch die Unterstützung des bewaffneten Staatsstreichs in Kiew und die Politik der gewaltsamen Unterdrückung pro-russischer Proteste eine große Mitverantwortung an der derzeitigen Situation zu haben.
Ja, Russland war also maßgeblich beteiligt an den Verhandlungen, die zur Freilassung der OSZE-Geiseln geführt haben. Aber auch andere haben sich engagiert, so etwa Bundespräsident Didier Burkhalter als aktuelle Vorsitzende der OSZE. Wie dieser diplomatische Erfolg zustande gekommen ist, beschreibt Burkhalter hier im Info 3 nach den Nachrichten und die hat Angelique Welchli.
In Zürcher Fraumünster haben mehrere hundert Personen von Urs Widmer Abschied genommen. Der Schweizer Schriftsteller war am 2. April 75-jährig gestorben. Zahlreiche Persönlichkeiten aus Kultur und Politik erwiesen Urs Widmer die letzte Ehre. So etwa viele Schriftsteller, darunter Martin Sutter, Peter Bixel und Adolf Muschk. Auch Altbundesrat Moritz Leuenberger war anwesend. In den USA ist offenbar ein geplantes Attentat an einer Schule verhindert worden. In Waseca im Bundesstaat Minnesota habe eine Frau beobachtet, wie ein junger Mann minutenlang am Türschloss eines Lagerraums hantiert habe, berichtet der Nachrichtensender CNN. Die alarmierte Polizei fand den Teenager inmitten eines Arsenals von Schusswaffen und Material zum Bauen von Bomben vor. Er habe dann bei seiner Vernehmung geschildert, dass er zunächst seine Familie umbringen und danach sein Elternhaus in Brand stecken wollte, um die Polizei abzulenken von einem Amoklauf in der Schule, den er danach machen wollte. Der Vorsitzende der pro-irischen Partei, Sinn Féin, Gerry Adams, wird weiterhin verhört. Ein Richter in der nordirischen Hauptstadt Belfast hat dem Gesuch der Polizei stattgegeben, die Frist für das Verhör um weitere 48 Stunden zu verlängern. Adams wird beschuldigt, vor gut 40 Jahren am Mord einer 10-fachen Mutter beteiligt gewesen zu sein. Adams soll damals die irische Untergrundorganisation IRA angeführt haben. Adams bestreitet, am Mord beteiligt gewesen zu sein. Die von Papst Franziskus eingesetzte Kommission gegen Kindesmissbrauch hat sich an die Öffentlichkeit gewandt. Sie bekunde aufrichtige Solidarität mit allen Opfern, wie es in einer Mitteilung des Vatikans hieß. Besonders wichtig sei, dass beim Umgang mit dem Thema Kindesmissbrauch wirksame und transparente Verfahren gefunden würden. Im Vordergrund stehen sollten dabei die Interessen der betroffenen Kinder. Papst Franziskus hatte angekündigt, entschlossen gegen Fälle von sexuellem Missbrauch in der Kirche vorgehen zu wollen. Die Regierungschefin Sloweniens, Alenka Bratušek, hat ihren Rücktritt angekündigt. Sie hatte vor einer Woche den Vorsitz der Regierungspartei verloren. In einer Kampfwahl war sie dem Parteigründer Zoran Janković unterlegen. Sie hoffe, dass es im Juni vorgezogene Neuwahlen geben werde, sagte Bratušek nach Gesprächen mit ihren Koalitionspartnern. Auch diese hatten signalisiert, nicht mehr an einer Regierungskoalition interessiert zu sein, sollte Janković die Führung der größten Koalitionspartei übernehmen. Gegen ihn laufen Ermittlungen wegen Korruption. Das Wetter am Abend und in der Nacht fällt an den Voralpen noch zeitweise Regen oder oberhalb von 1200 Metern Schnee. Morgen hat es zuerst noch einige Nebel- oder Hochnebelfelder, sonst wird es tagsüber mit Quellwolken ziemlich sonnig. Mit Bise im Mittelland gibt es rund 15 Grad und mit Nordföhn im Süden 23 Grad.
Info 3 Abend.
Ein kleiner Lichtblick in einer dunklen Zeit. In der Ukraine sind heute also die entführten Militärbeobachter der OSZE und ihre einheimischen Begleiter freigekommen. Erleichtert zeigt sich darüber auch Bundespräsident Didier Burkhalter. Der aktuelle Vorsitzende der OSZE, der Organisation für Entwicklung und Zusammenarbeit in Europa. Doch die Lage in der Ukraine bereitet Burkhalter weiter große Sorgen. Elmar Plotzer.
Zunächst das Positive. Den freigelassenen Militärbeobachtern geht es den Umständen entsprechend gut. Aber natürlich seien die 8 Tage als Geiseln in den Händen prorussischer Milizen für die Betroffenen eine schwierige Zeit gewesen, sagt der OSZE-Vorsitzende Didier Burkhalter gegenüber Radio SRF.
In den ersten Tagen war alles eher okay, aber in den letzten Tagen war es psychologisch sehr hart. Physisch war, körperlich war es in Ordnung.
Die Stimmung bei den OSZE-Verantwortlichen schwankte aber bis zum Schluss zwischen Hoffen und Bangen. In der ostukrainischen Krisenregion ist es zum Teil schon schwierig, von einem Ort zum anderen zu kommen.
Es war noch heute Morgen etwas schwierig auf dem Weg von Slawiansk nach Donetsk mit den Checkpoints und alles. Es hat noch viele Abenteuer gehabt.
Doch schließlich habe alles geklappt. Und die freigelassenen OSZE-Militärbeobachter, darunter 4 Deutsche, sind auf dem Weg in ihre Heimatländer. Die prorussischen Milizen hätten die Geiseln bedingungslos freigelassen. Dank guter Zusammenarbeit habe man das erreicht, sagt Didier Burkhalter.
Ich kann wirklich sagen, das war ein Teamwork.
Die Regierungen in Moskau, Kiew und Berlin, die OSZE und der Europarat, alle hätten mitgeholfen. Vor allem in den letzten Tagen habe Russland eine speziell wichtige Rolle gespielt. So war heute auch ein russischer Sondergesandter dabei, als die Geiseln freigelassen wurden. Doch jetzt gäbe es keine Zeit zum Zurücklehnen, betont der OSZE-Vorsitzende. Und seine Organisation lasse sich vom Vorfall mit der Geiselnahme auch nicht abschrecken.
Zurzeit bleiben wir, machen wir weiter und sogar intensivieren wir die Aktivitäten.
Es brauche jetzt noch mehr Fachleute und zusätzliches Engagement, um die Lage in der Ukraine zu beruhigen. Denn die Situation sei dramatisch. Gerade nach der gestrigen Gewalt in der südukrainischen Stadt Odessa, als es über 40 Todesopfer gab und ein Gebäude angezündet wurde, in dem sich Menschen befanden. Burkhalter macht sich keine Illusionen, dass es schnell Frieden geben könnte.
Sehr schwierig, weil es ist genau in die andere Richtung, dass es geht, immer mehr Gewalt seit Tagen. Aber da braucht man jetzt neue Bemühungen.
Und dazu wolle er auch selber etwas beitragen, sagt der Schweizer Außenminister und OSZE-Vorsitzende.
Und ich habe gerade schon jetzt 3 Außenminister am Telefon gehabt in den letzten Stunden. Also wir müssen jetzt eben wegen dem noch diese Bemühungen verstärken. Das ist unsere Rolle.
Und da dürfe man jetzt nicht nachlassen, auch wenn die Herausforderungen in der Ukraine riesig sind.
Info 3 Abend.
In keinem Land der Welt sind so viele Journalisten hinter Gittern wie im Iran. Kein Wunder, dass Teheran am heutigen Internationalen Tag der Pressefreiheit vielerorts am Pranger steht. Gepriesen wird hingegen der iranische Journalist Mashallah Shansolvesin. Er kämpft unter großen Opfern gegen die Missstände in seiner Heimat und wurde dafür zum Helden der Pressefreiheit 2014 gekürt. Fredrik Steiger hat ihn bei der Preisverleihung in Kapstadt getroffen.
Es gibt weltweit wenig Personenkreise, die so viel Respekt verdienen wie die inzwischen 66 Helden der Pressefreiheit. Die Amerikanerin Catherine Graham, die Watergate-Enthüllungen verantwortete, gehörte dazu. Der Spiegelgründer Rudolf Augstein, die wegen ihrer Recherchen ermordete Russin Anna Politkovskaya. Die Auszeichnung wird einmal im Jahr vom International Press Institute verliehen. Diesmal an den Iraner Mashallah Shamsolvasin. Journalismus ist für ihn weit mehr als ein Beruf, eine Lebenseinstellung, eine Leidenschaft. Shamsolvasin ist ein unauffälliger Mann, klein, schmächtig, mit intellektuellen Brille und lichtem Haarkranz. Er spricht leise, aber wirkt hartnäckig. Muss er auch sein. Um sein Metier im Iran auszuüben, nimmt er einiges auf sich. Zeitungen, die er leitete, wurden vom Regime geschlossen. Der iranische Journalistenverband, dem er vorsitzt, wurde verboten. Er selber war viele Male im Gefängnis, davon 17 lange Monate im berüchtigten Evin-Kerker bei Teheran. Kein Wunder, dass er seine Heimat als weltgrößtes Journalistengefängnis bezeichnet. Im Lauf der Jahre schlossen die Mullahs nicht weniger als 500 Zeitungen. Kommunikationsnetzwerke wie Facebook oder Twitter werden massiv behindert. Satellitenschüsseln sind illegal, allerdings trotzdem weit verbreitet. Die große Frage ist nun, ändert sich das unter dem neuen Präsidenten Hassan Rouhani, in dem viele einen Reformer sehen? Mashallah Shamsolvasin ist optimistisch, wenigstens ein kleines bisschen. Der Druck habe im Vergleich zum Ahmadinejad-Regime etwas nachgelassen. Weniger neue Verhaftungen, weniger Zeitungsschließungen, aber immer noch welche. Und auch unter Rouhani kamen bisher kaum Journalisten frei. In den Zensurbehörden wirken weiter die alten, engstirnigen, autoritären Figuren. Der Spielraum, den die autokratischen Kräfte Präsident Rouhani lassen, ist klein. Und ein Freund des kritischen Journalismus ist der Neue ohnehin nicht. Neulich kanzelte er im Fernsehen minutenlang einen Interviewer ab, wegen einer dezent kritischen Frage zum Atomprogramm. Der neueste Pressefreiheitsheld Shamsolvasin sagt, im Iran sei der Frühling eine seltene Jahreszeit. Nur etwa alle 25 Jahre finde sie statt. Und falls die Blume der Freiheit unter Rouhani doch noch erblühen, sei das zum geringen Teil das Verdienst der Politik. Vielmehr wachse der Druck von unten. Immer weniger Journalisten ließen sich den Mund verbieten. Das ist es, was Shamsolvasin zuversichtlich stimmt. Das und die Tatsache, dass die Zukunft besser sein werde als die Vergangenheit. Zumal das Gegenteil, punkto Pressefreiheit, kaum möglich ist.
Schlagzeilen und was dahinter steckt, Info 3 gibt's auch auf sf.ch zum Nachhören oder zum Mitnehmen als Podcast. Im Studio war Isabel Meissen. Schönen Samstagabend.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.